Willkommen zu «Fäusi Federal», das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen, heute mit dem Thierry Burkhardt. Er ist bekanntermaßen Ständerat aus dem Aargau und ist von der FDP. Willkommen Thierry, ich habe natürlich aus meinem eigenen Weinkeller Aargauer Wein mitgenommen.
Danke vielmals für die Einladung einerseits und andererseits vor allem für das Ausschenken von einem Aargauer Wein. Ich bin gespannt, was es für einen ist.
Chardonnay von Jürg Wetzel von Ennet Baden, nicht weit von dort, wo du herkommst, oder?
Ja, ich kenne ihn natürlich auch. Und wie viele andere Aargauer macht er hervorragende Wein. Unser Wein wird leider sehr oft unterschätzt, das ist ein Fehler. Ich empfehle allen mal Aargauer Wein zu trinken, insbesondere den Weissen, aber auch Roten.
Zum Wohl. Dominik. Er ist wirklich gut, aber ich glaube, ihr trinkt ihn eben selber. Oder? Darum gibt es wirklich wenig zu kaufen. Man muss gerade wirklich in Aargau gehen und dort posten.
Wir wissen die Marke, was gut ist, also trinken wir auch gerade unseren Wein selber. Aber du bist herzlich eingeladen, in den Kanton Aargau zu kommen.
Ich komme immer gerne.
Zum Aargauer Wein trinken, aber auch sonst
selbst. Wir hätten den Aargau sollen behalten in der Innerschweiz oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Heute reden wir über die Ablehnung von der 10-Millionen-Initiative, was die Folgen sind, was deine Beurteilung ist, insbesondere was vielleicht die Folgen sind zu den Beziehungen oder den Debatten, wie die Schweiz sich in Europa muss orientieren. 55% Nein zur Nachhaltigkeitsinitiative von der SVP, 45% Ja. Was ist da passiert? Was sagst du, deine Analyse?
Ja, zuerst einmal, Politik neigt ja immer dazu, zu interpretieren und natürlich immer so zu interpretieren, wie es einem gerade auf die Mühle passt. Zuerst einmal hat die Schweizer Bevölkerung diese Initiativen abgelehnt. Das heisst, sie hat das Rezept, das vorgeschlagen ist, als nicht geeignet betrachtet, mindestens die Mehrheit. Und das gilt es jetzt einmal so zu akzeptieren. Wahrscheinlich war tatsächlich der starre Deckel ein Thema gewesen, einerseits. Und andererseits, und das ist jetzt tatsächlich auch eine persönliche Interpretation, ich hoffe wertfrei, ich glaube, das Argument oder die Einbettung in die geopolitische Situation, die Stabilität oder die Unsicherheit in der Welt, und gewisse Stabilität, die man hat mit der Europäischen Union, nicht aufs Spiel zu setzen. So ist ja auch argumentiert worden von den Gegnern von dieser Initiative. Ich glaube, das war schon ein Thema, das bei vielen Leuten gezogen hat. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, für ganz viele haben unterschiedliche Argumente natürlich eine wesentliche Rolle gespielt, so wie es halt ist in einer Demokratie.
Der Aargau hat knapp Ja gesagt. Ja, du hast dich jetzt nicht wahnsinnig gegen die Initiative ins Zeug gesetzt. Hast du das schon gespürt, dass im Aargau die Stimmung vielleicht ein bisschen anders ist als in der Schweiz?
Also ich meine, dass ich den Kanton Aargau tatsächlich immer noch relativ gut kenne. Aber das war nicht der Grund. Ich bin vor einer kurzen Zeit als Parteipräsident zurückgetreten und ich hatte den Eindruck, es ist jetzt eine gewisse Schonfrist, Anfang und Schlusszeichen, wo sich gehört, dass der Parteipräsident, der abtreten ist, sich auch jetzt ein bisschen zurücknimmt zugunsten von der Nachfolger, den ich ja habe. Aber ich war auf dem offiziellen Flyer und also insofern bin ich auch auftreten in der Partei als Gegenvotant gegen die Initiative. Ich meinte, die Initiative ist tatsächlich nicht unproblematisch gewesen und darum habe ich sie auch abgelehnt. Das Rezept habe ich als falsch angeschaut. Aber ich glaube, da was im Aargau ist, hat man auch weite Teile von unserem Land, nämlich schon ein gewisses Unbehagen. Man macht sich Sorgen. Darum hat man doch auch 45% die Initiative bekommen. Klar, man muss es sagen, es ist eine klare Niederlage. Also 45% bzw. 45% ist eine klare Niederlage. Aber es sind doch 45% von allen, die abgestimmt haben. Und das ist halt da, wo ich zumindest im Kanton Aargau, aber auch in weiten Teilen der Schweiz immer wieder höre, man macht sich schon grosse Sorgen wegen der Probleme, die es natürlich gibt, Infrastruktur, Schulen und so weiter und so fort. Und sehr oft stelle ich aber fest, geht es dann um das Thema von der Asylzuwanderung. Mhm. Also das heisst, man tut eigentlich das auch ein bisschen vermischen. Ich habe, als der Bundesrat Jans frisch angetreten ist, habe ich ein Gespräch gehabt bei ihm, quasi wie ein Antrittsgespräch bei ihm im Büro. Und ich habe ihm dort schon gesagt, wenn die Politik das Asylthema nicht besser in den Griff bekommt, dann laufen wir Gefahr, dass die Personenfreizügigkeit aufgrund von dem geopfert wird. Das ist jetzt nicht passiert. Aber mittelfristig ist das Risiko nach wie vor da.
Darum also sind auch 43% gemäss einer Nachwahlbefragung von der FDP-Wähler sind dafür gewesen. Darum ist es darum so, dass die FDP auch gesagt hat, und würdest du das auch unterstützen, man muss jetzt auch Lösungen bringen neu für das Thema?
Ja, also wir haben in den letzten 10 Jahren in absoluten Zahlen mehr Zuwanderung als Deutschland. Mhm. In absoluten Zahlen. Das ist schon signifikant, oder? Also das muss man schon, wo zehnmal grösser ist. Das muss man schon sehr ernst nehmen. Und das führt neben dem, dass es Notwendigkeiten gibt für das, natürlich auch, wie alles, einfach zu negativen Folgen. Und ich glaube schon, wenn man Personenfreizügigkeit so behalten möchte, wie sie jetzt ist, und das ist ja auch durchaus eine Aussage, dann muss man von diesem Abstimmungssonntag, dann muss man ganz klar im Asylbereich Massnahmen ergreifen. Es ist dringend gefordert, dass man jetzt wirklich endlich vorwärts macht. Ich bin sehr froh und dankbar, dass gerade mein Ständeratskollege Damian Müller da sehr aktiv ist. Er hat jetzt gerade wieder Vorstöße eingereicht, das eine zum Beispiel, dass es kein vom Status S von der Ukraine nicht einen Automatismus gibt für eine Aufenthaltsbewilligung B, sondern dass es dort eine Einzelprüfung gibt, wie es sich halt grundsätzlich gehört im Asylwesen. Zweitens hat er einen Vorstoß gemacht, den ich sehr unterstütze, wo er fordert, dass wir eigentlich das Asylregime von Dänemark übernehmen, wo im 2015 massiv höhere Asylzahlen gehabt, etwa 25'000, jetzt sind es also 2'500,
ja,
so. Genau, eben in dieser Richtung. Und das haben sie geschafft, völkerrechtskonform, in Abstimmung mit der Europäischen Union und so weiter und so fort. Aber sie haben natürlich Massnahmen, die tatsächlich greifen, die halt auch dazu führen, dass die Asylbewerberinnen und Asylbewerber jetzt nicht unbedingt zuerst mal nach Dänemark gehen. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir in die Richtung müssen wir unbedingt auch gehen. Ansonsten verlieren wir Glaubwürdigkeit in vielen Bereichen von der Bevölkerung. Und ich muss es natürlich nochmal sagen, für die an Leben und Leben, die bedroht sind, denen wollen wir alle helfen, das ist überhaupt kein Thema. Aber das ist vielleicht gerade mal etwas über ein Viertel von allen Asylgesuchen, die gestellt werden, die momentan doch etwa 25'000 sind pro Jahr. Wir sind ein bisschen weniger als im 23 und im 24, aber doch etwa wieder gleich viel wie im 22 und mehr als in den Jahren vorher. Also wir haben nach wie vor sehr hohe Asylzahlen, es ist ein grosser Druck auf die Asylinfrastruktur, es ist ein grosser Druck auf die Gesellschaft. Wir müssen einfach auch ehrlich sein und sagen, der Asylstatus, die dann überhaupt überkommen, der grösste Teil kommt ja nicht einmal über, aber die nicht überkommen, es ist ein temporärer Status und muss rückkehrorientiert sein. Und heute ist noch, eigentlich geht man von Anfang an davon aus, man kann da bleiben. Der grösste Teil kann nämlich am Schluss
da bleiben. Sogar wenn man nicht Asyl bekommt?
Auch wenn man nicht Asyl bekommt, auch wenn man nicht die vorläufige Aufnahme bekommt, wenn man eigentlich abgelehnt wird, kann man trotzdem am Schluss, der grösste Teil kann da bleiben. Und es ist integrationsorientiert. Und das ist meines Erachtens der falsche Ansatz. Das überfordert unsere Gesellschaft und unsere Struktur.
Aber hast du das Gefühl, es langt, wenn man nur im Asylbereich etwas macht? Oder müssen wir wieder, es hat so Gegenvorschläge, Ideen gegeben, auch aus deiner Partei, aus der Mitte und so weiter, Wo über Personenfreizügigkeit mit der EU und den EFTA-Staaten letztlich etwas anders machen. Muss man das auch überlegen?
Also der eine Vorschlag ist sogar auch von mir selber gekommen. Es war nicht meine Idee, sondern das war die Idee von Professoren. Aber ich hatte auch früher mal gebracht, nämlich die Zuwanderungsabgabe. Ich glaube, das wäre eine arbeitsmarktorientierte Steuerung. Jetzt ist ja so, dass bei der Personenfreizügigkeit, obwohl man immer sagt, es ist arbeitsmarktorientiert, was zu einem gewissen Grad auch stimmt, aber nur 50% gehen tatsächlich in den Arbeitsmarkt. Ja. Die anderen 50% mag ja gute Gründe geben, ich will die gar nicht schlecht reden. Ein Familiennachzug hat ja auch eine Berechtigung und auch die anderen haben eine Berechtigung, aber man muss es einfach sehen, nur 50%. Und ich habe immer die Auffassung vertreten, man müsste eigentlich in die Richtung gehen, dass man sagt, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die aus dem Ausland Arbeitskräfte holen, die müssen etwas dazu beitragen, nämlich indem sie etwas zahlen müssen, dass es eine Zuwanderung gibt, die die Infrastruktur mehr braucht, von Leuten, die Jahre vorher noch nie unser Gemeinwesen angezahlt haben. Das kann man nicht eins zu eins aufwiegen, aber natürlich, dass man quasi auch einen Anreiz hat, vielleicht halt das Geld, das man zahlen müsste für die Zuwanderung, für die Arbeitskräfte, die man im Ausland holt, vielleicht mehr zu investieren, auch wieder in die Ausbildung der Schweizerinnen und Schweizer. Ich sage nicht, dass das überall möglich ist. Wir sind auf Zuwanderung bis zu einem gewissen Grad angewiesen. Aber ich glaube, ein gewisses Steuerungselement müssen wir unbedingt einbauen, weil das Wachstum hat man jetzt abgelehnt, deutlich abgelehnt. Das gilt es auch zu akzeptieren, selbstverständlich von allen Seiten her. Aber trotzdem, ich glaube, das Wachstum auf Dauer, das würde die Schweizer Bevölkerung doch auch nicht akzeptieren.
Also, das ist eine klassische liberale Forderung. Wenn etwas knapp ist, dann macht man ein Preisschild an, damit sich dann auch die Unternehmen und die Zuwanderer überlegen, ja, lohnt es sich denn und lohnt es sich nicht. Und wenn es sich lohnt, dann wird es sich auch für uns als Volkswirtschaft lohnen. Das ist irgendwie ist eine klassisch liberale Überlegung.
Ja, und dann kann man auch noch die Einzelbetrachtung vornehmen. Also das Unternehmen, wo sich sehr dann für sie lohnt, jemanden aus dem Ausland zu holen,
der
wird das auch zahlen am Schluss. Ich will nicht die Arbeitskosten verteuern, aber ich will Anreize schaffen, dass man zuerst mal das inländische Arbeitskräftepotenzial stärker zugreifen. Von dem redet man ja nämlich immer. Aber ich glaube, steuern kann man es nur über den Preis.
Jetzt hat sowohl der Wirtschaftsnachverband Economie Suisse wie der Beat Jans am Sonntag gesagt, ja, das gibt jetzt einen Schub Richtung einem Ja zu den Rahmenverträgen mit der EU. Siehst du das auch so?
Ich habe den Eindruck, das ist ganz eine andere Thematik. Natürlich hat es gewisse Parallelen. Es geht grundsätzlich um Verträge mit der Europäischen Union. Es geht auch um Personenfreizügigkeit. Aber da sind wir gerade in meinen Sachen in einer Herausforderung. Mit den neuen europäischen Verträgen oder neuen Verträgen mit der Europäischen Union gibt es eine Ausweitung von der Personenfreizügigkeit. Es ist eine Teilübernahme von der Unionsbürgerrechtsrichtlinie. Über die dynamische Rechtsübernahme kann es zu noch mehr Ausweitung kommen. Und ich persönlich, zum Beispiel als Ständerat aus dem Aargau, habe meines Erachtens jetzt sicher kein Mandat bekommen am Wochenende für die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit. Das andere ist natürlich, und das ist wirklich etwas, was eine neue Qualität ist, nämlich der institutionelle Teil. Jetzt haben wir einen bilateralen Weg mit der Europäischen Union, der ist breit akzeptiert. Ich glaube, das hat das Wochenende tatsächlich jetzt auch gezeigt. Man will eben nicht den eigentlich jetzt seit 25 Jahren eingespielten Weg aufs Spiel setzen.
Man will keinen Bruch,
man will die Stabilität. Ich glaube, viele sehen auch viele Nachteile, aber trotzdem haben sie sich entschieden für die Stabilität. Aber jetzt quasi wäre es wie in eine neue Geländekammer eingegangen mit den institutionellen Aspekten, das heisst die dynamische Rechtsübernahme. Das heisst, gerade dort, wo die, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber gerade dort, wo die Integrationsmethode dann ist, werden wir zwar noch können sagen, ja oder nein, aber nicht mehr zur eigenen Ausgestaltung, sondern einfach Übernahme, genau. So wie es vorgegeben ist. Dann muss man einfach sehen, wenn man das entsprechende dynamische Recht tut, nicht übernehmen, dann ist es nicht so, dass man das einfach freiwillig kann, ja oder nein sagen.
So stellt es der Bundesrat an.
Ja, im Endeffekt kommt es vielleicht auf das raus, aber es ist eigentlich im Vertrag angelegt, dass wir das Recht übernehmen
müssen. Das ist Verpflichtung.
Wenn wir es nicht machen, sind wir vertragsbrüchig. Genau. Und dann hat man einen Streitbeilegungsmechanismus vorgesehen, was passiert, wenn wir eben in diesem Fall vertragsbrüchig werden. Und dann ist am Schluss, nach einem längeren Prozess, ist dann das Thema von der Ausgleichsmaßnahme. Und das, meine ich, ist doch eine ganz andere Qualität von dem Vertragsverhältnis oder von dem Verhältnis zwischen der Europäischen Union und der Schweiz. Und darum, und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, darum glaube ich nicht, das ist jetzt aber auch meine Interpretation, aber ich glaube nicht, dass das jetzt quasi eine Aussage war, letzten Sonntag im Zusammenhang mit den neuen EU-Verträgen.
Jetzt kommt darauf an, wie die Leute in diesem Land das beurteilen. Also offenbar, es hat heute ist eine Umfrage publiziert worden, die zeigt, eben, dass viele im Land sagen, ja, die geopolitische Lage ist so schwierig für uns als kleines Land. Ich tue es jetzt so ein bisschen zusammenfassen. Wir können uns das gar nicht erlauben, irgendwie auch zum Beispiel zu diesen Verträgen Nein zu sagen. Wir wollen das Risiko nicht eingehen und so. Ja, die Frage ist, ob das dann überhand nimmt oder ob man sagt, der Eingriff ins politische System ist zu gross, oder?
Also zuerst mal, das ist ja in der Nachhaltigkeitsinitiative hat man perspektivisch, nicht sofort und vielleicht wäre es auch nicht zu dem gekommen, aber man hat perspektivisch vorgesehen, dass es eine Kündigung gibt von der Personenfreizügigkeit und da damit mit der Guillotine-Klausel eine Kündigung vom ganzen bilateralen Verhältnis. Ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Qualität als ein neuer zusätzlicher EU-Vertrag, der nicht grundsätzlich den bilateralen Weg infrage stellt. Aber ich sage ganz klar und sage das immer und schon lange. Wenn es zur Abstimmung kommt zu diesen neuen EU-Verträgen, dann muss man einfach wissen, in jedem Fall gibt es schwierige Situationen für die Schweiz. Ich meine, wenn wir Ja sagen, gibt es eine schwierige Situation wegen der institutionellen Fragen und damit natürlich viel stärkere Einbindung in die Europäische Union und in die Gesetzgebung der Europäischen Union und damit auch Übernahme von ganz, ganz vielen Regulativen. Das ist ja dann nicht nur ein Gesetz pro Monat oder so, das sind ganz viele Regulativ. Das, meine ich, ist eine schwierige Situation für die Schweiz, weil man natürlich wirklich einen Teil von der Eigenständigkeit aufgeben, wenn auch nur ja, Schlusszeichen im Abkommensbereich hin, aber das ist doch ein relevanter Teil. Aber wenn wir Nein sagen, haben wir auch eine schwierige Situation. Das ist klar, da wird die Europäische Union nicht einfach so mit einem Schulterzucken akzeptieren. Wahrscheinlich würde es die sogenannte Nadelstiche geben. Wahrscheinlich würde es uns zeigen, was wir jetzt für einen Fehler gemacht haben. Man kann nicht sagen, was. Aber es wird Konsequenzen geben. Das ist ein Abwägen. Und meine Abwägung ist klar. Das müssen wir halt in Kauf nehmen. Das müssen wir riskieren. Aber die Aufgabe von der eigenständigen Gesetzgebung, von der einigermaßen freien, eigenständigen Gesetzgebung, die eine Bevölkerung ohne müssen zu gewärtigen, dass es allenfalls Ausgleichsmaßnahmen gibt für unsere Schweiz, kann frei entscheiden. Ich glaube, das ist schon eine wesentliche Qualität von unserer direkten Demokratie und die ist meines Erachtens höher zu gewichten.
Ist es eine Art Beitritt, die Verträge? Was würdest du sagen?
Ein Beitritt ist es nicht, aber es ist natürlich, ich nenne es auch ein bisschen salopp, ein Mini-Beitritt. Aber es ist nicht ein Beitritt, aber es ist schon viel stärkere Einbindung, relativ starke Einbindung. Wie gesagt, mit der dynamischen Rechtsübernahme hat man im Abkommensbereich eine grundsätzliche Verpflichtung, Normen von der Europäischen Union zu übernehmen. Und das sind nicht nur technische Normen, wie wenn es ja nur ums sogenannte MRA würde gehen, also ums Abkommen über die technischen Handelshemmnisse, da würde ja niemand etwas dagegen haben. Das ist in den meisten Teilen ist das völlig unproblematisch, aber es geht halt eben darüber aus.
Und die EU hat die Verknüpfung gemacht, oder? Die EU will eigentlich eine politische Teilintegration natürlich, oder?
Ja, sie haben natürlich ein Interesse, dass wir stärker integriert werden. Das sagen sie auch sehr offen.
Sie sind ehrlich.
Und am Schluss ist es auch irrelevant, was sie wollen und was nicht. Am Schluss ist es relevant, was auf dem Tisch liegt. Und da sind wir jetzt momentan im Parlament sehr intensiv dran, das auch zu debattieren.
Jetzt, du bist auch noch Energiepolitiker, Präsident von der Energiekommission vom Ständerat. Wir haben jetzt über den institutionellen Teil geredet,
oder? Ich muss einfach noch schnell den Disclaimer angeben, sonst gibt es Lampen. Ich muss sagen, das, was ich jetzt gesagt habe, ist nicht die offizielle Haltung von der FDP.
Genau, das wissen wir ja.
Ich bin da in einer massiven Minderheit.
Genau.
Die ganz grosse
Minderheit
der Delegiertenversammlung hat anders entschieden. Das muss ich einfach noch gesagt haben. Entschuldigung.
Ja, das ist wichtig. Nein, aber jetzt reden wir über das Stromabkommen, weil das bist du mit deiner Kommission natürlich am Bearbeiten. Wir müssen nicht auf Detail eingehen, aber mich nehmen zwei Sachen wunder. Erstens, es wird von den Befürwortern immer gesagt, das Stromabkommen brauchen wir wegen der Versorgungssicherheit. Ihr habt jetzt Hearings gemacht und so weiter. Kannst du etwas, oder deine Meinung dazu, braucht es das, damit wir genug Strom haben im Winter?
Kommt darauf an, welche Interessen man anschaut. Wie so oft. Wenn man natürlich die Interessen anschaut von der Swissgrid, wo es um
das Übertragungsnetz geht. Das ist die Netzgesellschaft, genau.
Ja, wo auf der höchsten Ebene ist das Übertragungsnetz. Die haben momentan keinen Zugang mehr zu wesentlichen Plattformen von der Europäischen Union und insofern für die Netzstabilität und aus Sicht von Swissgrid habe ich volles Verständnis, dass die Position vertreten. Die Unternehmungen, die Stromhandel machen müssen, das ist übrigens nicht nur ein Handel im Sinn von ein bisschen spekulieren, sonst braucht man auch zum die Preisstabilität können, absichern, die haben an dem auch tendenziell ein grösseres Interesse. Aber es gibt auch die anderen Interessen, die Interessen von gerade unter anderem Bergkantonen, die Bedenken haben, dass ihre Wasserkraft quasi nicht mehr als Stromreserve dienen können, dass sie entsprechend auch den Preis europäisch bestimmt wird. Die haben da natürlich eine andere Sicht drauf. Ich persönlich sage, wenn es jetzt rein nur ums Stromabkommen geht, da wäre ich jetzt, ich bin da überhaupt nicht, wie soll ich sagen, kein Fan von dem Stromabkommen, aber ich selber hätte jetzt da größere Offenheit. Wir sind ja immer noch an der Debattierung, wir sind noch nicht fertig. Wo das grosse Problem natürlich nachher liegt, ist vor allem an der innenpolitischen Umsetzung. Die ist derart bürokratisch und völlig übertrieben und auch in der Strombranche völlig klar, dass so kann es also nicht gehen.
Okay.
Und insofern ist jetzt das Gesamtpaket ist tatsächlich überhaupt noch nicht stimmig. Aber so oder anders, wenn man zu dem Stromabkommen steht, am Schluss kommt das ja nur, wenn es der sogenannte Stabilisierungsteil von dem EU-Abkommen, also eben auch die institutionelle Frage, angenommen wird vom Parlament und vom Volk am Schluss. Und insofern glaube ich, müssen wir damit rechnen, wenn die Schweizer Bevölkerung das ablehnt, dass man natürlich dann auch Stromabkommen nicht hat. Aber jetzt eine einfache Antwort auf deine Frage zur Versorgungssicherheit. Auch wenn es zu einem Ja kommt, zum Stromabkommen, dürfen wir uns nicht vormachen, dass wir wegen dem die Hausaufgaben, die wir dringend machen müssen, nämlich mehr Stromproduktionszubau in der Schweiz für die Sicherung unserer Stromversorgung jederzeit, also auch im Winter, dass wir diese Hausaufgaben völlig unabhängig davon müssen vorantreiben. Und da stehen wir leider überhaupt noch nicht dort, wo wir sollten. Wir haben heute oder diese Woche im Ständerat jetzt auch gerade wieder entschieden, dass wir das Verbot zu den Neubau der Kernenergie aufheben als Option. Das ist auch ein Zeichen dafür, nach all dem, was wir jetzt schon gemacht haben, für den Zubau von Wasser und erneuerbaren Energien und so weiter, dass wir auch diese Option offen behalten, weil perspektivisch laufen wir in eine Stromversorgungssicherheitslücke rein und das wäre natürlich für unsere Gesellschaft und Volkswirtschaft eine Katastrophe. Und da hilft auch ein Stromabkommen nicht darüber hinweg.
Das finde ich eben noch verrückt. Dass ich, eben, wir nehmen das Gespräch auf am Dienstag. Der Nationalrat hat eine Rückweisung an den Bundesrat beschlossen von dem indirekten Gegenvorschlag. Heute Morgen hat der Ständerat festgehalten daran. Ihr wollt das streichen. Es kommt wahrscheinlich morgen oder dann spätestens am Donnerstag, also bevor die Sendung online geht, kommt es wieder im Nationalrat. Wie auf nebelspalter.ch tun wir selbstverständlich darüber berichten und alle Namen veröffentlichen von den Nationalräten, die, ja, wo irgendwo durch das, was du sagst, Versorgungssicherheit aufs Spiel setzen. Ich meine, wenn man jetzt da nochmal ein Jahr wartet, ja, natürlich ist das nicht make or break, aber trotzdem, ich meine, es ging ja nur darum, einfach das Sätzchen aus dem Kernenergiegesetz zu streichen. Und wie, dass man denn das finanziert, das ist selbstverständlich, nachher wird es eine Diskussion geben, wenn es so weit ist, oder?
Ja, es ist natürlich ein reines polit-taktisches Spiel, das hier betrieben wird. Zuerst einmal in der Sache ist natürlich eine Rückweisung mit der Verpflichtung, dass man die Finanzierung aufzeigen muss, wenn es nur darum geht, ein Verbot aufzuheben, natürlich also unsinnig. Weil es gibt kein Projekt, das man beurteilen kann. Genau. Die Technologie ist extrem im Wandel momentan. Wir wissen nicht, was in den 40er Jahren ist, wenn das allenfalls ein Thema wäre. Wenn es denn überhaupt eins wäre, das wissen wir ja noch nicht. Es muss dann auch noch jemand geben, der das Projekt einrechnet. Im Verfahren ist es so vorgesehen, dass es jetzt ja nur darum geht, ein Verbot aufzuheben. Wenn es dann zu einem Projekt kommt, bräuchte es zuerst eine Rahmenbewilligung. In dieser Rahmenbewilligung haben wir im Ständerat ja eingeschrieben, braucht es schon eine finanzielle Grundlage, also die muss aufgezeigt werden.
Okay,
ja. Die Rahmenbewilligung ist referendumsfähig. Nachher kommt es dann, wenn es dort gut geheissen würde vor dem Volk, zu einer Gesetzesbestimmung, weil da braucht es Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Dort drin steht natürlich dann drin, wie es finanziert wird und welchen Beitrag das wie die öffentliche Hand würde leisten. Und das ist wiederum referendumsfähig. Also da sieht man, es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt schon über die Finanzierung zu reden. Das ist ein polit-taktisches Spiel. Warum? Nennen wir es so, wie es ist. Die einen, wenn es aus ideologischen Gründen nicht, dass wir ein Verbot aufheben. Und die anderen wollen vor allem nicht, dass es bereits vor den nächsten Wahlen zur Abstimmung kommt, weil sie als Partei, namentlich Mitte-Partei, hier gespalten würden erscheinen. Das ist das polit-taktische Spiel dahinter. Ich finde das nicht sehr würdig für Politik von unserem Land, aber am Schluss muss jeder selber entscheiden.
Es ist ja lustig, die Mitte ist ja insofern auch gespalten, dass die Ständeräte, die denen sind, mehrheitlich ja, gegen die Rückweisung sind, also fürs Streichen von dem Neubauverbot. Und im Nationalrat ist es umgekehrt. Also ja, der Abstimmung gestern sind 25 sind für die Rückweisung und nur 6. Also was ist in dieser Mitte-Partei los?
Also zuerst mal möchte ich wirklich sagen, mit der Mitte Energiepolitiker, Innenpolitiker im Ständerat schaffe ich oder mehr schafft sehr gut zusammen. Also da, das erkennt man, es braucht Wasserzubau dringend. Da wird leider auch überall blockiert. Es braucht selbst
von links-grünen NGOs, dürfen wir noch erwähnen, oder?
Ja, von den Umweltverbänden insbesondere. Ja. Nicht einmal nur von den Umweltverbänden, sondern anderen Organisationen, die noch spezielle Tunnel gebaut haben für aber Millionen, weil es halt dort immer durchgelaufen sind und so. Also es gibt alles und so kommen wir einfach keinen Schritt vorwärts. Und wir kämpfen seit Jahren jetzt mit verschiedenen Expressvorlagen, also Beschleunigungsvorlagen für den Ausbau von Erneuerbaren und von Wasserkraft und so weiter. Und wir müssen einfach feststellen, wir sind einfach weit weg von dem, was wir müssen, an Ausbau. Und darum müssen wir die Option offen behalten von der Energie. Und das hat die meisten Mittelständerätinnen und Mittelständeräte haben das Gesamtbild verstanden und legen halt auch nicht so Wert auf die taktischen Überlegungen, sondern politisieren die Sache.
Jetzt nimmt mich aber gleich Wunder. Ich meine, Linksgrün sagt, wenn man das Neubauverbot streicht, führt das, ist eine Abkehr von der Energiestrategie, es führt dazu, dass wir dann weniger Erneuerbare werden bauen. Oder? Also das, ja, was sagst du dem Argument entgegen?
Nein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also zuerst einmal ist bis 2035 ist festgelegt per Gesetz, was alles wie subventioniert wird von den erneuerbaren Energien. Das ist übrigens, sind schon über 10 Milliarden, rund 14 Milliarden in den letzten Jahren gewesen. Also man hat erheblich viel gemacht. Das wird auch weitergehen bis 2035, das steht im Gesetz. Alles, was nachher kommt, muss man sowieso nochmal neu anschauen. Ich meinte, man müsste wahrscheinlich die Finanzierung auch eher Richtung Winterstrom ausrichten, damit es ein bisschen zielgerichteter ist. Aber das wird man müssen diskutieren. Und bis 2035 reden wir ganz bestimmt nicht über den Neubau von einem neuen Kernkraftwerk. Da muss man einfach ehrlich sein. Also insofern ist schon nur aus zeitlicher Gründen oder aus zeitlicher Sicht gar keine Konkurrenz vorhanden. Abgesehen davon ist unbestritten auch vom Bundesrat Rösti her, dass man die, insbesondere Wasser, aber auch die erneuerbaren Energien muss weiterhin ausbauen, weil ansonsten fehlt uns dann irgendwo einfach Stromversorgung in Zukunft. Also das ist in dem Sinne überhaupt keine Konkurrenz, das ist ein vorgeschobenes Argument.
Und was sagst du denen, die sagen, ja, das ist eine veraltete Technologie, sie bringt insofern auch nichts, weil in Zukunft werden wir ja in einem schönen Teil des Jahres negative Strompreise haben, oder? Es gibt da Behauptungen, bis zu einem halben Jahr oder 8 Monate, weil wir so viel Solar und so weiter haben. Und ein AKW, das dann immer produziert, das ist ja dann, macht ja dann Verlust.
Also zuerst einmal, wir haben tatsächlich früher Wasserkraft, Kernenergie, das war im Wesentlichen die schweizerische Stromproduktion.
CO2-frei, darf man noch schnell erwähnen.
Und sehr, sehr stabil, hat sich sehr, sehr, sehr gut ergänzt und mit sehr moderaten Preisfolgen für die Stromkonsumentinnen und Stromkonsumenten. Mit natürlich dem Zubau von volatiler Stromproduktion, namentlich von PV. Beim Wind sind wir noch nie und dort sind wir irgendwie bei 0,2% Anteil an der Stromproduktion. Aber bei PV haben wir natürlich viel mehr Volatilität ins System gebracht. Das bringt wahnsinnig grosse Herausforderungen, namentlich beim Netz, aber natürlich eben auch bei der Preisgestaltung. Und in der Tat ist es natürlich so, dass man durch das Gefahr läuft, gerade im Sommer, in den sehr schönen Sommer, Monaten, also natürlich dort durchaus kann vorkommen, dass die Preise negativ werden. Und das führt dazu, dass langfristige Grossinvestitionen enorm schwierig werden zum Planen. Und damit ist es eben auch nicht klar, ob tatsächlich ein Energieprojekt überhaupt mal auf den Tisch gelegt wird. Es sei denn, man kann mit den Rahmenbedingungen ein bisschen stabilere Situationen schaffen. Ich meine da nicht einen Einheitspreis, überhaupt nicht, aber gewisse Absicherungen natürlich machen. Vom Staat her, so wie man es ja quasi bei allen Stromproduktionen macht. Also es wird immer ausgeblendet, dass man bei Wasser auch solche Absicherungen hat, bei PV sowieso.
Bis zu 60%?
Bis zu 60%, Wind auch, also eigentlich überall. Und so etwas bräuchte es natürlich dann auch bei der Kernenergie, sonst wird nicht mehr investiert. Aber angesichts von dem, dass man in Zukunft doch bis zu 50% zusätzlich mehr Stromproduktion braucht, wird auch Bandstromproduktion von größerer Bedeutung werden und insofern wird auch Kernenergie in Zukunft eine grosse Rolle spielen. Da bin ich überzeugt davon für eine sichere Stromversorgung. Der erste Schritt wird aber sein, der Langzeitbetrieb der bestehenden. Auch da sind wir, müssen wir die Schritte zuerst noch machen, dass überhaupt investiert wird, dass Gösgen und Leibstadt bis zu 80 Jahren auch tatsächlich
weiterbetrieben werden. Es hat gerade einen Bericht vom Bundesrat, der sagt, an sich ist es möglich, aber wir wissen noch nicht so genau, wie wir es finanzieren wollen. Das ist ein
bisschen... Ja, der Bundesrat sagt sogar, dass die rund 1 Milliarde pro Kernkraftwerk, also Gösgen und Leibstadt, Betznau fällt ja weg, dass das kann auch gestemmt werden ohne staatliche Unterstützung.
Da gibt es gerade Zweifel, oder?
Ja, da gibt es tatsächlich Zweifel von den Betreibern selber auch. Wir werden das jetzt, ich tue es ja als Präsident von der Kommission nächstens auch traktandieren, wir werden dem auf den Grund gehen, weil ganz klar ist, der Langzeitbetrieb von der Kernkraftwerke, das ist von absolut existenzieller Bedeutung. Wenn wir das nicht mehr haben, also Gösgen und Leibstadt, dann haben wir dann also relativ schnell dann ein ganz grosses Problem. Insofern müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die natürlich die politischen Risiken abdecken, die enormen regulatorischen Risiken, aber unter Umständen auch eben auch Preisrisiken. Und damit meine ich nicht nur Preisrisiken nach oben, sondern man könnte auch einrichten, man nennt das Contract for Difference, das heisst, dass wenn der Preis zu tief geht, dass die öffentliche Hand stützt, aber wenn der Preis ganz hoch geht, dass Betriebe etwas abliefern müssen. Mhm. Und damit kann man davon ausgehen, dass sie am Schluss für den Bund ein Nullsummenspiel geben. Das wäre so eine Idee, aber das werden wir diskutieren.
Wenn die beiden Kraftwerke in Beznau abgestellt werden, 31, 32, brauchen wir dann Gaskraftwerke, die immer schon in der Energiestrategie drin waren von der Doris Leuthard und auch von der Mitte gestützt worden ist und sogar von links gestützt worden ist?
Es steht in der Energiestrategie tatsächlich drin. 3 bis 4 Gaskraftwerke.
3 bis 4 grosse oder 6 kleine.
Richtig. Man hat das natürlich in einer Zeit geschrieben, wo das CO2-Thema noch nicht so hoch geschrieben war. Man hat dann in der Abstimmung 2017 das einfach argumentativ ein bisschen auf die Seite geschoben. Nicht mehr so darüber geredet. Ich bin natürlich überhaupt kein Fan von Gaskraftwerken. Erstens bringen sie uns in eine neue Abhängigkeit. Mhm. Weil wir haben nicht mal Gasspeicher in der Schweiz. Uran kann man ja über längere Zeit lagern. Uran kann man übrigens auch von Kanada oder Australien, das sind die grössten Produzenten, beziehen. Man hat auch eine gewisse Abhängigkeit, aber von befreundeten Staaten.
Natürlich.
Bei Gas wird es dort schon sehr viel schwieriger und dort hat man eine permanente Abhängigkeit. Man kann nicht lagern. Das ist mal der eine Grund. Das andere ist natürlich der CO2-Aspekt. Und insofern bin ich überhaupt kein Fan. Mhm. Aber, ich sage jetzt auch ein Aber, ich vermute, dass man Kernenergie so lange wird bekämpfen,
von links-grün.
Von links-grün Mitte teilweise. Ja. Dass wir irgendwann nicht mehr darum herum kommen, weil auch die Zeit sonst zu knapp wird. Aber wir werden es sehen. Ich arbeite intensiv an anderen Möglichkeiten. Ich will es einfach nicht von vornherein ausschliessen, weil am Schluss ist kein Strom haben viel dramatischer und schlimmer für unser Land, als Strom haben und im Notfall halt dann auch zu einem gewissen Grad aus Gaskraftwerk. Was noch ein anderes Thema ist, ist das Thema der Reservekraftwerke. Das ist dann nochmal ein separates Thema. Dort installiert man ja Gaskraftwerke mit der Hoffnung, dass man es nie braucht.
Für 2,3 Milliarden hat der Bundesrat
das ich verstehe die Massnahmen vom Bundesrat Rösti grundsätzlich.
Auch, weil man Strom braucht.
Aber es zeigt, wo wir stehen mit unserer Strompolitik. Und es zeigt eigentlich, dass wir sollten aufhören, den Leuten immer zu erzählen, die erneuerbaren Energien dürfen genug Strom liefern. Im Durchschnitt vom Jahr mag das ja stimmen, aber das nützt nichts, weil Strom muss man zu jeder Zeit genügend, beziehungsweise sogar genau richtig viel haben, damit das Stromsystem funktioniert, dass wir genügend Strom haben und dass der Bedarf in Zukunft für Strom als absolute Grundlage von unserer Gesellschaft und Wirtschaft wird zunehmen, das ist, glaube ich, auch unbestritten.
Ich glaube, das ist ja an sich eine ganz logische Art und Weise. Was braucht die Gesellschaft, um existieren? Sie muss Sicherheit haben, sie braucht also eine Armee. Da haben wir jetzt heute nicht drüber geredet, aber ein anderes Mal vielleicht. Und sie braucht Energie. Das sind die zwei Sachen.
Ich kann, oder? Ja, ich würde es noch ein bisschen weiter sagen. Ich bin mit dir einig. Ich würde sagen, Sicherheit und Infrastrukturen, wo man darauf operieren kann. Infrastrukturen gehören dann auch Verkehrsinfrastrukturen dazu. Mhm. Das wäre nochmal ein separates Thema auch, wie die Sicherheit auch. Also in dem Sinn, wir leben in einem wunderbaren Land. Wir haben meines Erachtens das beste politische System. Aber als Fazit müssen wir schon sagen, wir leben immer noch stark von der Substanz der Vergangenheit. Wir haben grosse Herausforderungen im Bereich Sicherheit, im Bereich der Infrastrukturen. Und momentan tun wir uns sehr schwer, dort so Lösungen zu finden.
Thierry Burkhard, danke vielmals für das Gespräch. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Dünnt einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Oder sonst mir schreiben auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Das war Feusi Federal, die Sendung aus dem Bundeshaus direkt zu euch heim. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit.